Beachte bitte unseren Disclaimer.
Herzlich willkommen zum neuen Aktienpodcast.
Stopp. Ich bin noch wieder da.
Ach Gott sei Dank.
Hallo, herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch und wieder Philipp.
Und mein Name ist nach wie vor Marcel. Wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer neuen Folge 138 und heute schauen wir mal, welche Aktien für die Rezession geeignet sind, zumindest laut der UBS. Doch zuvor, Philipp, muss ich dich fragen heute, wie waren deine letzten zwei Wochen?
Ja, du hast mich ja wieder zurückgeholt, sonst würde ich ja immer noch weg sein. Nein, Spaß beiseite. Es war schön. Ich war auf der Insel in unserem 17. Bundesland. Viel gesehen, viel erlebt, einiges auch vielleicht getrunken, Menschen kennengelernt, also war super. Hat super viel Spaß gemacht. Auch eine richtig schöne Insel. Hätte ich gar nicht gedacht. Also wir waren auch mal im wir hatten eine Finca im Landesinneren mit mehreren Leuten. Und viel erlebt, viel gesehen. Und ich muss auch sagen, ich bin total überrascht. Wir sind ja mit Ryanair geflogen. Und das war, glaube ich, meine erste Ryanair-Experience. Interessantes Konzept. Self-Check-in am Flughafen. Hast du schon mal gemacht?
Ja, tatsächlich auch.
Tatsächlich selber deinen Koffer aufgegeben?
Ja.
Das cool.
Wie so ein McDonald's schnell bestellt.
Ja, so, genau so war es. Also wir standen da hier wie, was muss ich jetzt machen? Aber wir haben es dann doch hinbekommen. Peinliche Situationen und für alle, die jetzt lachen, alle, die jetzt zuhören und sich ein bisschen auskennen mit diesem Vielfliegertum, die werden jetzt lachen. Einige Leute aus dieser Gruppe meinten, wir könnten in die Lufthansa Lounge gehen, obwohl wir mit Ryanair fliegen. Und sie meinten das, weil sie mit mir aufgrund meines Status, den ich dank meinem Job habe, dann haben sie gesagt, komm, wir versuchen das. Und das war so geil. Das ist, also, wir gehen in die Lufthansa Lounge. Ich ziehe da meine Statuskarte. Ich hätte mich darauf nicht einlassen sollen. Guck den Mitarbeiter an und sage, dürfen wir in die Lounge? Und er sagt, ja, womit fliegen Sie denn? Betretenes Schweigen, hinter uns schon eine Schlange. Ich sage, ja, mit Ryanair. Nee, dann nicht. Also sind wir wieder gegangen. Ich hoffe, ich sehe diesen Mitarbeiter nie wieder. Ich hoffe, er erkennt mich nie wieder. Ja. Also haben wir dann ganz normal am Gate gewartet. Und da habe ich mir überlegt, Mensch, gibt es denn eigentlich eine Möglichkeit, so auch zu fliegen? Also mit Ryanair ist natürlich, muss man einfach sagen, deutlich günstiger. Gibt es eine Möglichkeit? Und ja, die gibt es tatsächlich. Und man muss aufpassen, am Flughafen, da gibt es Mitarbeiter von einer Bank, die versuchen einem immer so Reisekreditkarten anzudrehen. Und da sind dann Versicherungen für Mietwagen, Reiserücktritts, Reiseabbruch, Auslandskrankenversicherung dabei. Aber ich habe mir überlegt, wir sind ja ein Qualitätspodcast, Service-Podcast. Wir wollen ja immer den größten Mehrwert rausholen. Und es gibt eine Kreditkarte, wo ich sagen würde, tatsächlich, die würde ich nehmen, wenn ich sowas nicht hätte. Und das ist eine von American Express. Kann man ja sogar auch Aktien von kaufen. Und das ist die American Express Platinum-Karte, weil die hat sehr, sehr viele Vorteile. Nur mal ganz kurz, also die kostet 55 Euro im Monat. Da muss man selber überlegen, ist es das ein Wert? Aber du hast zum Beispiel 250 Euro Startguthaben, du hast ein jährliches Reiseguthaben von 200 Euro, du kannst zum Beispiel auch, du hast ein Fahrguthaben von 200 Euro bei Sixth Ride und du hast ein umfangreiches Reiseversicherungspaket, also wie eigentlich typisch. Du kannst aber zum Beispiel auch einen Status kriegen bei Hotels, bei Fluggesellschaften, du kannst dort Meilen einlösen, Punkte kannst du verwenden und was richtig, richtig cool ist, du kriegst eine kostenlose Partnerkarte und dein Partner und du sowie jeweils ein Gast haben dann nochmal Zugang auch zu Loungen am Flughafen, 1200 Stück weltweit und das lohnt sich und da habe ich mal geschaut, es gibt auch einen coolen Partnerlink, den Link dazu packen wir euch in die Shownotes. Also wenn ihr überlegt und jetzt geht ja die Reisezeit bald los, ihr sagt, ihr fliegt zum Beispiel mit Ryanair, ihr habt keinen Status, ihr wollt unbedingt aber auch mal diese Lounge-Experience haben, dann schaut mal in die Shownotes und ich stelle euch auch noch den Link zu den 1200 Lounges in die Shownotes. Lohnt sich auf jeden Fall, weil man kommt mal so raus, man kommt richtig an, wenn man mal Aufenthalte hat, 2-3 Stunden Wartezeit, dann lässt sich die Zeit doch da sehr, sehr angenehm überbrücken. Was ich aber trotzdem festgestellt habe an den Flughäfen, absoluter Personalmangel. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was wird Fraport zum Beispiel machen müssen? Sie werden wahrscheinlich die Mitarbeiter, sie müssen mehr einstellen. Auf Mallorca hatten wir ja Aena, die betreiben dort den Flughafen. Hat super geklappt alles, aber in Deutschland, bin auch schon die Woche beruflich mehrmals in Deutschland unterwegs gewesen, lange Schlange beim Check-in, ziemlich schwierig. Also auch auf Mallorca. Na gut, auf Mallorca auch. Also das war unglaublich. Da standen Leute 2-3 Stunden in der Schlange. Also Ryanair hat vorab eine Mail geschrieben, dass sie empfehlen, mindestens 4 Stunden vorher am Flughafen zu
sein. 4 Stunden?
Ja.
Boah.
Damit man es schafft.
Okay.
Ja. Wahnsinn, oder? Wie war es denn bei dir? Du hast mich würdig vertreten und ich habe wahrscheinlich die Börsen ausgeknipst, als ich ins Flugzeug gestiegen bin.
Genau, ja, dann ging es gleich nochmal eine rasante Fahrt abwärts.
Freust du dich auf unseren Depotrückblick?
Ja.
Und den also Einstand der MVI-Liga.
Ja, stimmt. Ja, da geht es wahrscheinlich daran, wer hat das kleinste Minus. Ja, tatsächlich war es doch eine sehr turbulente Zeit.
Ja.
Aber für alle diejenigen, die nicht richtig hingeguckt haben, wie du zum Beispiel, ja, so kann man sich auch ein bisschen schützen.
Ist ja, ich habe ein tolles Buch auch gelesen. Ja. Ein Buch über Charlie Munger. Wenn ich es durchhabe, oder ich bin noch dabei, wenn ich es durchhabe, haben wir das ja raus im Podcast. Ich möchte keinen Platz in meinem, ich habe kein Bücherregal.
Ja, Spendenaktion, du Philipp, ein Bücherregal. Ja, ansonsten war ich noch Formel 4 fahren, kann man auch nur empfehlen.
Stimmt, ich wollte dich noch vorher fragen, aber wie war's?
Eine coole Geschichte, also das habe ich zum 30. Geburtstag bekommen. Das war jetzt für alle, die mal doch mal einen runden Geburtstag oder so vor sich haben, eine schöne Geschenkidee. Wahnsinnig zu empfehlen, hat also keine bezahlte Werbung, aber hat wirklich richtig viel Spaß gemacht, mit so einem Formel 4 Auto mal so richtig echt zu arbeiten, wie eine, ich sag mal, wie so ein Rennfahrer in so einem Auto sitzt, und das ist schon eine Erfahrung wert, die man.
Wie schnell fahren die?
Ja, die Geschwindigkeit ist gar nicht so wahnsinnig hoch, aber es fühlt sich natürlich ganz anders an, wenn du kein Dach hast, wenn du nicht in diesem Raum wie in einem normalen Auto bist.
Also.
Und da sind 160, 70, 80, 90, wenn du wirklich gut bist und ein bisschen mutig bist und so eine Kurve rein ranfährst, dann merkst du schon, wie dein Helm nach hinten drückt. Ja, das ist schon.
Ja, ihr seid ein Rennen gefahren.
Nee, wir sind also schon einfach jeder so sein Tempo, wie es halt geht und wie man sich halt wohlfühlt, na, aber es war.
Hast du ein paar überholt?
Ich durfte nicht überholen. 30 Meter Abstand, aber das war natürlich auch Sicherheit. Es geht natürlich vor, ist ja keine Frage. Für ja, Amateure, die da quasi das erste Mal in so einem Boliden sitzen. Aber es war schon spannend, cool, wie viele normale Autos, sag ich mal, draußen auf der Straße, was die für elektronische Hilfen haben, die dann, ich sag mal, alles an Gefahren im Prinzip wegnehmen, was von ABS bis ESC, was alles eigentlich unterstützt von der Bremswirkung, wo man dort eben 70 Kilo mitbringt, die man draufdrückt. Da merkt man dann schon mal, was Rennfahren tatsächlich nochmal ein Unterschied ist zu den normalen Autos. Und da braucht man auch keine 300 PS eigentlich, sondern da reichen viel weniger. Natürlich sind die auch
also
viel leichter.
Also hast du jetzt mehr Respekt vor diesen Formel-1-Fahrern, die da mit 300, 350 durch die Landschaft
hatte fahren. Ich tatsächlich vorher schon, weil ich konnte es mir in etwa vorstellen, wenn man mit 300 durch so eine enge Schneise fährt. Also ich glaube, jeder, der mal 220 auf einer zweispurigen gefahren ist, weiß, dass dann langsam die Spur also ein bisschen dünner wird. Und tatsächlich kann ich es mir aber jetzt noch besser vorstellen, wie dann auch die Situation ist. Ja, da geht es ja schon los. Fährst mal mit 200 so oder mit 150 und kommen die ganzen Insekten gegen deinen Helm, knallt, bam, bam, bam. Das muss man ja leider mal abkönnen. Ich würde sagen, wir kommen zum Thema.
Dann, allgemein, schieß mal los.
Die Quartalszahlen sind denn? Ja so langsam, geht es zu gegen Ende dieser Quartalssaison. Und da habe ich noch ein paar mitgebracht, und zwar Spiel Z-Limited. Denn das war doch sehr spannend. Ich bin nach wie vor investiert und ja auch im Minus und alles nicht so, also wie ich finde, nicht so schlimm. Denn sie entwickelt sich sehr, sehr gut. Es sind erschreckend starke Zahlen gewesen. Und das muss man tatsächlich auch so sagen. Der Verlust, der war deutlich geringer als erwartet mit minus 80 Cent die Aktie. Statt erwartete 1,40, also hier haben wir um 60 Cent überboten. Das sind sehr, sehr gute Tendenzen. So kann es weitergehen auf dem Weg zur Profitabilität. Der Umsatz ist weiter stark am Wachsen mit 64%, wenngleich auch hier natürlich die Dynamik etwas nachlässt, aber eben auf einem sehr hohen Niveau, weshalb man hier also positiv auch dann in den Folgetagen startete mit plus 14%. Für 2022 erwartet man trotzdem noch weitere 72% Wachstum.
Boah,
auf dem Niveau,
so super.
Da sieht man eben, dass noch die Merchant Markets weiter Gas geben und nicht allzu sehr in diesem Korrekturmodus sind. Trotzdem, die Aktie ist im Korrekturmodus, da muss man definitiv Einhalt bewähren. Also da gibt es keine wahnsinnige Euphorie. Der Abwärtstrend ist auch weiter intakt. Aber diese Impulse sind natürlich wichtig, um immer wieder mal so einen richtigen Rebound zu sehen und vielleicht auch mal dann nicht mehr tiefere Tiefs, um diesen Abwärtstrend quasi zu stoppen, sondern in einen Seitwärtstrend überzugehen. Insofern sind zumindest die fundamentalen Daten gelegt für eine ankommende Seitwärtsphase. Sehr spannend, und das hat auch die Märkte diese Woche bewegt, lieber Philipp, das kann ich dir direkt sagen, weil du es nicht mitbekommen hast, deswegen erkläre ich dir, dass zum Beispiel Walmart die Zahlen gebracht hat, und das war natürlich spannend insofern, weil sie ja als Amazon-Konkurrent auf der einen Seite gelten. Ja, viele erwarten sogar bei Walmart mehr Wachstum als bei Amazon. Einfach schon,
gehst
weil
du
natürlich. Ich nicht tatsächlich. Ich glaube, die werden einfach ihre, ja, ich sag mal, zumindest im Online-Shop werden die ähnlich wachsen. Sie kommen natürlich von einem anderen Nenner, am Ende des Tages ist natürlich da rein prozentual gesehen natürlich nochmal ein anderer Hebel. Aber auch sie haben diese Lieferkettenprobleme und die Inflation, die sie eben nicht unbedingt alle komplett an die Kunden weitergeben können. Und das belastet natürlich hier auch das Ergebnis von Walmart. Und auch höhere Löhne und Rohstoffkosten führten eben zu höheren Gesamtkosten. Und deswegen ging der Gewinn zurück. Und deswegen hat man auch die Jahresprognose gesenkt, was nicht so gut ankam am Markt. Und gerade auch hier sieht man, dass Walmart die gleichen saisonalen Probleme hat im E-Commerce wie Amazon. Amazon wurde ja schon bereits nach den Zahlen gut abverkauft. Und bei Walmart ist es eben jetzt auch passiert mit genau 12%. Dann am Folgetag nochmal 5%. Also hier ging es rasch nach unten. Und das ist natürlich selten für so einen stabilen, defensiven Wert, dass sie mal zweistellig einbrechen. Bei Target haben wir Ähnliches gesehen, noch viel stärker. Walmart ist eben grundsätzlich, ich sag mal, offenbar ein bisschen besser aufgestellt. Target, die eben nicht ganz so viel Hebel haben, weil sie auch nicht so ein großes Sortiment haben, wie das Walmart hat, sind noch viel stärker abverkauft worden. Sie sind sage und schreibe 24% nach unten gerutscht, was für Target natürlich auch, ich glaube, seit 35 Jahren nicht mehr gab.
Wahnsinn.
Das ist dann schon ein ziemlich deutlicher Rücksetzer, den man da gesehen hat. Also meine Einschätzung im Kontext auch mit Amazon, dass man zwar ein starkes Ergebnis hat, wenn man mal rein auf die Zahlen schaut, auch bei Walmart, ne, man hat ja bei den Lockdowns allein offen gehabt und hatte also da eine Art Sonderkonjunktur.
Ja.
Und auch die Stimulus-Checks waren ja letztes Jahr ein großes Thema. Da konnten die Leute einkaufen. Das kam auch Walmart zugute, das darf man nicht vergessen.
Klar.
Und jetzt sind die nicht mehr da. Und trotzdem hat man es geschafft, die Ergebnisse zu steigern. Sicherlich nicht so, wie man es vielleicht erwartet hätte, aber das muss man auch mal vielleicht ein bisschen so manchmal für sich so einordnen. Man liest das immer und denkt, sieht dieses tiefe Rot bei Walmart und denkt sich so, oh Gott, Hilfe, was ist hier los? Aber andererseits, das gleiche stimulierte Jahr, was man letztes Jahr hatte, hat man jetzt eben sogar nochmal verbessert, weil eben, dass das Wachstum halt nicht ganz so stark war, wie es erwartet wurde. Also wie ich finde, gar nicht so dramatisch. Walmart vielleicht eine Chance, wenn man mal als Langfristanleger reinkommen möchte und hier den, ja ich sag mal, den Abverkauf noch ein bisschen abwarten. Und dann kann man hier auch einen guten Qualitätswert mit einsacken. Ähnlich bei Home Depot lief es. Und zwar hat man hier natürlich auch gemerkt, es ist so eine gewisse Rückhaltung. Aber bei Home Depot hat man es sogar geschafft, dass man einen überraschenden Umsatzanstieg in Q1 bekommen hat. Die Prognose für 2022 ist positiv und man hat sie sogar ein bisschen erhöht. Man erwartet 3% Umsatzwachstum. Das klingt nicht viel, aber für die Größe von Home Depot, vor allen Dingen auch hier wieder nach den Corona-Effekten, hervorragend, wie ich finde. Auch der Gewinn der Aktie soll im mittleren einstelligen Bereich wachsen, was eben dann stärker wäre als im Umsatz. Wachstum und das zuvor geringere Wachstum, was erwartet wurde, ich sag mal, ist jetzt ja zumindest deutlich besser. Man ist optimistischer für dieses neue Jahr und man hatte das beste erste Quartal der Unternehmensgeschichte. Denkt man überhaupt nicht, wenn man überlegt, was alles in dem ersten Quartal passiert ist. Insofern die Aktie natürlich hier positiv, wurde dann natürlich von dem Gesamtmarkt, der aufgrund der schlechten Handelsdaten von Walmart und Target mit abverkauft wurde. Ist auf jeden Fall ein Fall für den Chartcheck, der leider nicht am Montag kommt, aber dann die Woche drauf, da schaue ich mir mal Home Depot an.
Wie haben denn, wie hat denn unsere Lowe's-Aktie reagiert?
Lowe's hat auch berichtet, gut, dass du sagst, sie standen nicht ganz so gut da.
Oh.
Der Punkt ist, dass die ganzen Handwerker bei Home Depot einkaufen größtenteils und nicht bei Lowe's.
Ja, toll.
Und Lowe's ist mehr für den, ich sag mal, Privatkunden wie du, wenn du jetzt in deinem Garten, wärst du eher so der Lowe's-Kunde tendenziell, ja, dann hast du ein bisschen, ja, ich sag mal, eher den Zugang dazu. Und im Privatkundensegment ist es nicht gut gestiegen. Man muss sagen, bei Lowe's ist wiederum der Handwerkerteil, also die Leute, die Handwerker, die dort gekauft haben, ist immer noch stark gestiegen. Aber es sind eben nicht Home Depot und Home Depot hat einfach einen ganz anderen Stand dahinter. Also da ist mehr Wachstum aus dem Segment da. Und das hat man gemerkt. Lowe's ist auch ziemlich stark zurückgekommen. Deswegen.
Vielleicht aber auch hier jetzt eine Chance.
Ist durchaus
langfristig. Ich würde sagen, weil es gibt ja eine großartige Analyse von Peter auf unserer Webseite. Packen wir den Link in die Shownotes. Neueste Analyse von Peter ist ja auch Bad. Auch hier den Link in die Shownotes. Es war ja, diese Woche, glaube ich, hat ein Startup so ein bisschen so die ganze Szene dominiert, muss man tatsächlich sagen. Und das war bei der Höhle der Löwen. Ivy, ich habe es mir auch angeschaut. Du ja wahrscheinlich auch.
Ich auch, ja.
Sie kommen auch bald in unseren Aktienpodcast.
Genau.
Und es gibt ja eine Möglichkeit, auch, dass man jetzt noch, wer einmal sich fühlen möchte wie Carsten Maschmeyer, der kann natürlich jetzt auch noch in Ivy investieren über unseren Partner. Und das ist Companisto, richtig?
Genau, richtig. Über Companisto, da kann man in Startups investieren. Und da sind aktuell sogar relativ viele dabei, unter anderem, wie ich schon genannt, Ivy, wer sich die Folge nochmal anschauen möchte bei Die Höhle der Löwen. Und das ist, glaube ich, das erste Startup, was bei Die Höhle der Löwen aufgetreten ist und gleichzeitig noch in der Finanzierungsrunde bei Companisto ist. Insofern eine schöne Sache, man schaut sich das mal an. Diesen Pitch bekommt man quasi privat vorgestellt und dann kann man dann entscheiden, ob man investieren möchte oder nicht.
Wichtig ist, wir sind investiert, wir haben vor und nach der Höhle der Löwen investiert.
Genau, richtig. Ja. Wir sind, also der Disclaimer-Hinweis, bei Ivy mit drin. Aber wie gesagt, es gibt auch noch andere tolle Unternehmen und Startups, die gerade auf Companisto investierbar sind, unter anderem HKK Bionics zum Beispiel, die sich so ein bisschen mit Prothesen beschäftigen und noch andere innovative Unternehmen. Da also gerne mal unseren Link anklicken und da mal drauf schauen, und sollte dann eine schöne Möglichkeit sein für ein Investment, was euch überzeugt, dann seid eine Art Angel Investor und könnt ihr hier euer Depot ein bisschen diversifizieren. Jetzt gibt es auch den Companisto Sekundärmarkt. Das heißt, wer dann mal Anteile hatte und sagte, ach, ich möchte lieber doch mal wieder verkaufen, der kann dann über den Sekundärmarkt auch durchaus seine Anteile anbieten.
Genau. Wichtig ist, es gibt Eigenkapital, es gibt Aktien. Und wenn du davon begeistert bist, wenn du das mal ausnutzen möchtest oder mal austesten möchtest oder uns auch unterstützen möchtest, packen wir dir den Link dazu in die Shownotes. Wir würden uns natürlich freuen, wenn du dich über unseren Link anmelden wollen würdest oder wenn du das so machen würdest. Das Startup Solar hat sogar 100 Millionen Euro in der aktuellen Zeit auch eingesammelt. Und der Gründer Alex Melzer will jetzt verstärkt mit Installationsbetrieben zusammenarbeiten, und sie wollen bis 2030 Solar, also mit Z, ist ja wahrscheinlich klar auch, was sie machen. Sie wollen bis 2030, wollen sie 10 Millionen Haushalte mit Solarenergie versorgen, und sie digitalisieren so ein bisschen dieses ganze Thema, weil, was machen sie? Sie bieten digitale Konfiguratoren an, mit denen du dir als Kunde, also du machst schon mal ein bisschen so die Arbeit, die Planung, hast aber auch den Vorteil, du kriegst relativ gut und schnell präzise ein Angebot und kannst diese dann sozusagen über Partnerbetriebe, Installationsbetriebe, die mit Solar zusammenarbeiten, aufs Dach bringen lassen. Mit dem frischen Kapital will man jetzt unter anderem die App des Unternehmens um Energiemanagementsysteme auch erweitern. Das bedeutet also dynamische Stromtarife. Dazu, wann lade ich am besten und am günstigsten mein E-Auto? Und finde ich alles sehr, sehr cool. Und ich muss auch tatsächlich sagen, ich habe selber jetzt die Erfahrung auch für unser Haus gemacht. Ich wollte ja auch Solar aufs Dach haben. Also Photovoltaik heißt es ja eigentlich. Aber du kriegst da Lockangebote. Und dann kannst du nochmal so 50-100% draufrechnen, was dann tatsächlich rauskommt. Also totaler Quatsch.
Ja.
Naja, das macht auf jeden Fall gar keinen Spaß. Nächstes Thema, Marcel. Ich habe es ja tatsächlich geschafft, jetzt langfristig, selbst im Urlaub, ich habe nicht geraucht.
Ich bin stolz auf dich.
Also ich habe es kein einziges Mal versucht, ich habe es nicht gemacht. Und jetzt merkt Philip Morris natürlich auch, dass die Kunden das Unternehmen verlassen. Deswegen haben sie ja eine Übernahme getätigt, die Co., oder?
Ja, genau. Sie haben sich jetzt mal wieder spezialisiert und erweitert mit einem doch recht bekannten Produkt sogar, wie ich finde, habe ich immer mal in meinem Freundeskreis auch gesehen. Und zwar übernehmen sie Swedish Match aus Schweden, wie man unschwer erkennen kann. 16 Milliarden Dollar legen sie dafür auf den Tisch. Philip Morris ist die Marlboro-Mutter und hat natürlich jetzt hier eine Übernahme getätigt, die, ich sag mal, bekannt sind für das Produkt Snooze, ja, was so dieses Tabak ist, den man sich im Mund legt zum Beispiel. Ne? Also da gibt es verschiedene Sorten, verschiedene Arten und Weisen. Und es ist auf jeden Fall eine Erweiterung des rauchfreien Produktesegments von Philip Morris, neben IQOS zum Beispiel, was ja doch sehr bekannt ist. Man sieht es auch sehr häufig, finde ich, schon in Europa.
Ganz oft.
Also IQOS sehe ich sehr, sehr häufig mittlerweile, man riecht es sogar.
Ich war die Woche mit Kunden bei meinem Arbeitgeber im Werk und da haben die, ich glaube, einer hat noch so geraucht und der Rest hat nur geIQOS.
Ja.
Ich sag mal geIQOS dazu.
Ja,
nennen aber es mal so. Sieht man wieder, super Marketing haben sie betrieben, weil das ist ja das Gesunde. Das ist ja das gesunde Rauchen.
Nein, ja, das wenige, ja, man sagt ja, man
darf, nee, das, aber das, man sagen darf sie, nicht. Also das sagen sie.
Das weniger ist, schädlich, sagt man, ja, schreibt man da.
Sie also sagen, das, nee, aber die Anwender sagen.
Die Anwender, ja, das stimmt.
Ja, so, und das ist ja natürlich, klar, weniger schädlich, kommt an beim Raucher. Ist gesund.
Ja, ist auch höhere Marge, also für die Tabakindustrie natürlich eine Riesengeschichte, weil weniger Tabak einfach in diesen kleinen,
Das sind ja keine Zigaretten, aber die
Umwelt ist.
frage ich mich. Weil das wird ja, der Tabak wird ja nicht verbrannt, habe ich mir erklären
lassen. Genau, der wird verglüht bei 300 Grad etwa.
Genau, ist das besser für die Umwelt?
Ich glaube, ich weiß nicht, ob CO2, wie viel da freigesetzt wird, auf jeden Fall.
Ob da überhaupt CO2 freigesetzt
wird. Aber du hast zumindest nicht mehr diese Filter.
Doch, die stecken die ja vorne ran.
Ja, aber ja, das sind ja die Zigaretten selber, aber das gibt es keinen richtigen Filter mehr, wie es bei einer echten Zigarette ist, was ja der umweltschädigste Teil einer Zigarette war bisher.
Ja.
Weiß ich nicht, inwieweit das jetzt besser recycelbar ist oder keine Ahnung. Müsste man sich mal anschauen lassen. Aber wie gesagt, IQOS ist ja bisher das Zugpferd von PM. Und jetzt hat man eben das Ganze erweitert. Nicht ganz billig, muss man sagen. 16 Milliarden ist jetzt auch jetzt nicht wenig.
Aber ist auch brutal gut gelaufen die letzten Jahre, Swedish Match.
Ja, das stimmt. Das
war, glaube ich, schon auch ein, zwei Mal hier.
Ja, doch, hier und da gab es auch schon mal. Und man muss sagen, man hat auch 40% Aufschlag zum Tagesschlusskurs vor Bekanntgabe des Deals bezahlt. 10,30 Euro umgerechnet. Die Aktie wird bezahlt. Also alle Swedish Match-Aktionäre werden wahrscheinlich zufrieden sein. Und aus der Community kam ja auch das Feedback, als wir über BAT gesprochen haben oder das Thema BAT oder auch die Aktienanalyse von Peter auf den Tisch gelegt haben. Sorry, Tabakaktien sind ein No-Go. Kann ich auch nachvollziehen, wenn das jemand für sich entscheidet. Soll natürlich jeder für sich entscheiden und selbst da natürlich seinen Moralpendel mitbringen, ist ja ganz klar. Und ja, wie du schon gesagt hast, die Analyse bei uns in den Shownotes.
Alexander Govor, schon mal gehört?
Nee.
Ist ein kleiner Franchise-Nehmer von McDonald's in Russland gewesen, weil er hat jetzt einen großen Deal mit dem Unternehmen abgeschlossen. Er übernimmt 850 Filialen und will den Betrieb unter einem anderen Namen fortsetzen. Finanzielle Details nannte McDonald's nicht. Ich glaube, man möchte diese Sache auch gar nicht zu groß aufbauschen, weil dieser Rückzug aus Russland wird McDonald's nach eigenen Angaben Kosten in Höhe von 1,2 bis 1,4 Milliarden Dollar verursachen. Also würde ich mal auch schauen, wenn ich in Unternehmen investiert bin, einfach mal einen Geschäftsbericht schauen, wie groß ist der Russlandanteil, weil dann könnte es hier einfach auch zu Sonderabschreibungen kommen in den nächsten Quartalen, bei den nächsten Quartalszahlen. Da muss man einfach darauf achten, dass man nicht denkt, oh Gott, jetzt ist hier der Umsatz zusammengebrochen. Aber ich glaube auch Philip Morris trifft es relativ hart sogar, meinte ich gelesen zu haben, dass sie, ich glaube, ich weiß gar nicht, welche Aktie das war, irgendeine Aktie hat gesagt, die haben bekannt gegeben, die haben die Prognose, ich glaube, von 6,40 Dollar auf 5,70 Dollar oder so runtergekürzt. Also schon enorm. Sieht man auch, dass natürlich manche Produkte dort besser gehen als andere. 850 Filialen finde ich relativ viel.
Bei McDonald's, genau.
Zumal McDonald's ja meistens auch die Grundstücke hat.
Genau, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das schon mit drin ist.
Also,
in dieser Zahl.
Ja gut, aber die Frage ist, ob sie da überhaupt noch Großgeschäfte machen können. Ich habe ja die Woche gelesen, dass Coca-Cola, also ist ja auch weg und jetzt hat man ja neue Cola-Sorten, Cool-Cola rausgebracht. Ja,
man hat den Namen geändert, das Etikett geändert und ich sag mal, am Ende bleibt natürlich das Gleiche drin, weil die Apfelfirmen gesagt haben, schade. Ist uns
es
egal.
Ist, man kann es immer nur sagen, die russische Bevölkerung leidet natürlich auch unter diesem ganzen Debakel, was da gerade passiert.
Ja, wer nicht, ja, man muss ja fast sagen, wer nicht.
Ja.
Traurig, wie es halt so ist, aber ich glaube auch deine Rückkehr von McDonald's wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren nicht zu sehen
sehr
sein, selbst wenn
ja.
Man sagt nach Putin und was auch immer dann nachkommt, aber selbst dann wird es natürlich schwierig.
Es wird lange dauern.
Das wird lange dauern, das stimmt. Bei Siemens hat es auch eine Weile gedauert, bis sie jetzt eben ihr Commercial Vehicles Geschäft verkauft haben. Eigentlich ein zukunftsträchtiges Geschäft, wenn man darüber nachdenkt, dass hier 200 Beschäftigte für elektrische Antriebssysteme, für Busse, LKWs und Baufahrzeuge entwickeln und produzieren. Und ja, man verkauft jetzt diese Sparte für 190 Millionen, bekommt es ein US-Unternehmen namens Meritor. Finde ich spannend, dass man hier sagt, okay, wir trennen uns von diesem eigentlich, wie ich finde, ja gar nicht so schlechten Geschäft. Ne? Gerade auch mit elektrischen Antriebssystemen ist ja eigentlich so die Zukunft, muss man sagen. Aber offenbar möchte man...
Ich frage mich immer, was macht Siemens eigentlich noch? So das Kerngeschäft, also ist das nur noch die Holdingverwaltung?
Ja, naja, so die ganzen Ampelsysteme, Verkehrssysteme, Smart City und so, es bleibt ja alles natürlich noch bei Siemens, aber man gibt schon ziemlich viel raus, man gibt viel ab. Und ja, warum auch nicht? Man soll sich konzentrieren auf die Stärken und wenn das halt jetzt nicht die größte Stärke war.
Das Ampelmännchen ist unsere Stärke.
Genau, das Ampelmännchen und der grüne Pfeil. Nein, so schlimm ist nicht. Ich finde es jetzt an sich gar nicht so schlecht. Schuster bleibt bei seinen Leisten und umso größer das Konglomerat, desto eher kann es auch mal nach hinten losgehen. Es ist ja ohnehin der Trend zu erkennen, sich zu verschlanken, zu verjüngen. Und ja, Siemens selbst, also die Muttergesellschaft, scheint es hier weiter in Angriff zu nehmen.
Elon Musk Ja, sag geistert ja auch im Moment noch ziemlich, schon mal gehört?
Ja. Habe ich schon mal gehört.
Geistert ja auch durch die Medien und er hat ja jetzt bekannt gegeben, dass er diese Übernahme jetzt erstmal auf Eis legt. Also Twitter on Ice, das neue Getränk.
Ja.
Und worum geht's? Es geht um Fake Accounts. Ziemlich kühn natürlich, um den Preis zu drücken, zu sagen, ja, ich bezahle erst, wenn man mir bewiesen hat, dass es weniger als 5% Fake Accounts gibt. Was machen wir denn mit ihm?
Ja,
ist er ein genialer Unternehmer, ein raffgieriger, ein Gottesloser, ein Gesetzloser, der den es einfach überhaupt nicht kümmert, was andere Eigentümer denken, der es einfach versucht? Ist er der nächste Paul Getty? Oder was ist er für dich?
Ja, ist schwer zu sagen. Also ich finde die Aktion, das habe ich ja schon im Vorgespräch gesagt, total schlecht. Also das hatten wir schon mal. Für mich war Elon Musk schon mal ein Flop, einfach weil er diesen Bitcoin und andere Kryptowährungen, ich sag mal, durch seine Tweets so beeinflusst hat, dass viele Menschen da
Geld
verloren haben. Hat er viele Menschen
reich gemacht mit dem Dogecoin?
Dort ging es vielleicht auch schnell mal nach oben. Ja klar, richtig. Aber auch da sind natürlich die Risiken nicht zu unterschätzen. Und insofern, ich fand es super, dass er den Twitter-Deal jetzt so einfach, dass es halt macht. Ja, also was man davon hält, das kann jeder wieder für sich entscheiden. Und ich glaube, da gibt es Vor- und Nachteile, die man sicherlich gegenüberstellen kann. Aber was mir halt tatsächlich überhaupt nicht gefällt, ist jetzt diese Art und Weise, es gleich zu sagen, ja, ich lege hier alles auf Eis. Der Deal ist erstmal vom Tisch, solange ich nicht weiß, wie viele Fake-Accounts jetzt hier sind. Und dass geprüft wird, die Kennzahlen, das ist ja normal ganz, ich sag mal, ein Daily Business für alle, die eine Übernahme tätigen. Die schauen sich immer nochmal die Zahlen an. Ja, dann sehen sie dann Einblick gewähren und können dann nochmal natürlich entscheiden über bestimmte Dinge. Wenn das dann schief läuft, zahlt man halt die Milliarde Strafzahlung, die man eh zahlen muss, wenn man einen Deal dann platzen lässt.
Müsste er zahlen.
Eine Milliarde müsste er zahlen als, ich meine, ist wahrscheinlich nicht das größte Problem, aber
Es tut dafür, dir, glaube ich, schon weh, eine Milliarde.
Ja, klar, wem tut das nicht weh? Es ist natürlich Quatsch sonst, ne? Aber die Verbindlichkeit soll natürlich damit gedeckt sein, dass wenn man sagt, ich übernehme etwas, dann sollte man es dann halt auch tun. Und dann aber gleich so zu reagieren, das finde ich übertrieben, vor allem, weil natürlich die Aktie dadurch auch enorm unter Druck geraten ist. Viele Aktionäre aufgrund eines Tweets, was vielleicht völlig, also einfach übertrieben war in diesem Moment, natürlich viel Geld verloren haben. Jetzt könnte man wieder sagen, okay, man geht jetzt wieder tief rein und sagt man, okay, selbst wenn das Angebotspreis von Elon Musk nochmal sinken würde, was ich auch nicht okay finde, weil er hat, oder der Deal wurde angenommen, sein Vorschlag wurde ja angegeben, dann fängt man ja nicht an, dann auch noch zu falschen.
Also wir sind ja jetzt auf dem Niveau schwierig vor der Übernahme.
Ja.
Jetzt wäre es dann jetzt nicht eine Art Asset Play zu sagen, naja, im schlimmsten Fall kriege ich als Twitter-Aktionär noch eine Milliarde dazu an Cash, was die Bilanz stärkt. Im besten Fall verkaufe ich halt für den Preis.
Ja, aber was nicht vergessen, ist auch das Management hier und da schon natürlich ein bisschen eine Folge hatte von diesem Übernahmespekulation, dass auch viele gesagt haben, ja, dann verlassen wir jetzt das Unternehmen und so weiter. Also hier muss man auch ein bisschen aufpassen. Das ist nicht das gleiche Unternehmen, was am Ende davor stand und diese Auf- und Abfahrt. Und ich muss sagen, bei 38 hat sich jetzt der Kurs stark stabilisiert. Bei 50 war er etwa und etwas über 50 lag ja der Übernahmepreis. Insofern ist hier natürlich eine schöne Gap drin, wenn man spekulieren möchte darauf, dass Elon Musk diesen Deal durchführt. Ist natürlich schwierig, dieses Vertrauen auch aufzubringen bei diesem ganzen Hin und Her. Wird wahrscheinlich auch hier und da mit Hochs und Tiefs begleitet sein.
Würde es klappen, ein Startup zu bauen, das Fake Accounts identifiziert?
Also, ich glaube, du wärst willkommen.
Das glaube ich eben nicht. Ich glaube, ein Twitter, ein Meta, die würden das gar nicht wollen, ein Snapchat etc., wie sie alle heißen, dass dort mal richtig jemand aufräumt.
Ich weiß es nicht.
Ich bin gerne bei Twitter. Ich finde Twitter sehr, sehr unterhaltsam. Weniger als 5% weiß ich nicht. Glaubst du, sie haben weniger als 5% Fake Accounts?
Keine Ahnung. Kann ich überhaupt nicht einschätzen. Tatsächlich.
Was denkst du bei Meta? Weniger als die 14%, die sie seit Jahren haben?
Keine Ahnung. Es ist absolut schwer nachvollziehbar.
Also ich glaube, halt ein Startup wäre ein super Mehrwert.
Es ist auch nur ein Gefühl. Ne?
Ja,
genau. Du kannst ja nur ein Gefühl abgeben.
Also wenn ich sehe, wie oft mich junge, darf man das sagen, Frauen anschreiben und mir erzählen wollen, wie sie schnell reich werden können, wie ich schnelle Beziehungen erleben kann, finde ich doch sehr erschreckend. Und ich finde, auch so bei MVI sieht man es auch auf dem Insta-Account, es wird sehr, sehr viel mehr. Ja. Also es wird mehr und ich frage mich einfach, ist es so schwer, das in den Griff zu bekommen oder nicht? Will man es nicht? Also Das ist, glaube ich, das muss man sich auf jeden Fall anschauen von einem Investment, ja, was das bedeuten kann.
Aber dann sage ich trotzdem nicht, dass dieser Deal auf Eis liegt, sondern sage ich, ich prüfe das, wir sind jetzt gerade in der Prüfung und keine Ahnung, ne? Also das muss man nicht so melodramatisch. Naja, gut, man hat vielleicht nicht immer den Einblick, ne? Also bei bestimmten Sachen bist du ja als Externer jetzt nicht in diesem Einblick drin.
Ja.
Und wenn du dann doch, sag mal, das Ganze übernimmst, kriegst du die ganzen Zahlen wirklich mal nackig auf den Tisch. Und das ist sicherlich nochmal ein Unterschied. Aber dann prüft man es, man muss es ja nicht kommunizieren, gleich wie, oh Gott, also wenn das jetzt hier einen übersteigt, dann ist der Deal vom Tisch. Ob denen das die Milliarde wert ist, ich weiß es nicht. Jedenfalls, vielleicht ist hier eine Chance für, ja, ja, diese Gap, die man schließen kann zwischen dem gemütlichen Kaufpreis von Elon Musk zu dem aktuellen Kurs, die ja die Twitter-Aktie aktuell auf den Weg bringt. Und wie gesagt, die Unterstützung scheint erstmal gehalten zu haben. Neue Verkäufer gab es nicht. Vielleicht ein gutes Chancen-Risiken-Verhältnis für einen mittelfristigen oder kurzfristigen Gewinn.
Ich muss jetzt ganz spontan mein Top der Woche ändern. Und wenn wir jetzt über Elon Musk gesprochen haben, möchte ich einfach jetzt mal einen deutschen Unternehmer zu meinem Top der Woche machen. Ich habe die Woche im Handelsblatt einen Artikel gelesen über Ralf Dommermuth. Schon mal gehört?
Ja, na klar, 1&1-Chef.
1&1-Chef und er hat Großes vor und er hat es betitelt als meine letzte große unternehmerische Herausforderung. Es war ein tolles Interview. Er möchte nämlich in Deutschland das vierte Mobilfunknetz auf den Markt bringen. Und das ist natürlich hochgradig spannend. Dividende wird es auf absehbare Zeit nicht geben. Im Mobilfunkbereich eigentlich
ein No-Go.
Ein No-Go. Und die hohen Ausbaukosten will der Milliardär fast vollständig aus dem Guthaben und den liquiden Mitteln seines Unternehmens bestreiten. Kredite möchte er nur vereinzelt einsetzen. Er hat schon mit Vantage Towers, mit American Tower gesprochen. Und er hat eigentlich diesen unfairen Wettbewerbsvorteil, was er auch erklärt hatte in diesem Interview, dass er muss eigentlich keine Funktürme, keine bestehenden upgraden. Weil das ist eigentlich, er sagt, das ist eine Mogelpackung, das ist wie so ein kleines Software-Upgrade, was dir dann vorgaukelt, jetzt bist du 5G, Alter. Und eigentlich bist du gar nicht 5G. Ne? Eigentlich bist du immer noch so ein 4G, aber schreibst dich aus als 5G. Und er macht aber wirklich neue Maste. Er geht voll ab auf 5G. Finde ich super interessant. Und ich glaube, wenn das tatsächlich so klappt, dann hat er einen weiteren unfairen Wettbewerbsvorteil, weil du brauchst natürlich sehr stabiles 5G-Netz und sehr gutes Netz. Und wenn du da ein modernes Netz baust, brauchst du natürlich auch für autonomes Fahren etc. pp. Er sagt natürlich, es ist auch relativ schwierig, weil es gibt ja auch diese ganzen Auktionen, an denen die immer teilnehmen müssen. Und jetzt bald steht wieder wegen dieser Frequenzvergabe eine Auktion an. Und die Bundesnetzagentur hat signalisiert, dass sie aufgrund der aktuellen schwierigen Zeiten bereit sind, die bestehenden Verträge einfach zu verlängern. Und da hat er natürlich auch gesagt, er würde dann tatsächlich klagen, weil aktuell nutzen sie ja Vodafone und O2 das Netz. Das wollen natürlich aber auch Vodafone und O2 nicht dauerhaft machen, dass sie hier mit Dumping über ihre Netze das finanzieren. Finde ich ganz interessant. Und ich muss tatsächlich sagen, was ich richtig cool finde, er will an diese ganzen Mäste auch noch 500 regionale Rechenzentren anbinden und diese Unternehmen anbieten als Echtzeitserver, als Cloud etc. Ich finde persönlich, es ist eine ganz interessante Spekulation, wenn man auf diesen Mann setzen möchte, der sagt, er hat es ja von der Pike aufgebaut. Ne? Also er kam ja aus dem Nichts und hat dieses große Unternehmen aufgebaut. Glaube ich, wenn man ein bisschen Zeit mitbringt, könnte man hier ein solides Investment, das ist trotzdem noch ein sehr robustes Geschäftsmodell, unsere Website ist auch bei Ionos, könnte man hier vielleicht hohe Renditen relativ schnell einfahren, wenn das Ganze klappt. Aber man muss natürlich auch hier Zeit mitbringen, glaube ich. Also ich glaube, das ist jetzt kein Ding, was du hier in 2 Jahren sich verdoppelt, verdreifacht.
Definitiv nicht, nein.
Aber wenn es aufgeht, könnten wir hier so ein ähnliches Unternehmen sehen, T-Mobile US, sehe ich so ein bisschen.
Okay, ja. Wäre interessant. Also ich glaube, kundentechnisch sind sie schon gut unterwegs.
Ja.
1&1 ist dadurch, glaube ich, auch einen guten Stand. Und ich persönlich bin über das Internet DSL-Vertrag dort und
bin auch sehr
vom Service super zufrieden. Hat bisher immer alles super gestimmt. Aber das ist eben nur die eine Seite. Man muss natürlich dann jetzt da sehen, dass dieser Umbruch, den man hier zuvor hat, und habe ich höchsten Respekt vor solchen Plänen, das ist so ambitioniert, er hätte es ja nicht mehr
also
nötig.
Also Branchenkenner sagen, sehr ambitioniert, aber machbar.
Machbar, sicher, ja klar. Aber eben gerade in Deutschland natürlich eine schwierige Geschichte, ja, man kennt diese behördlichen Hindernisse und wenn es dann schon wieder darum geht, dass man bestimmte Sachen einklagen muss, weil Behörden manchmal wettbewerbstechnisch schwierig entscheiden, dann weiß ich nicht, ob ich mir das als Investor antun möchte und würde. Darüber hinaus muss ich sagen, sehe ich aber 1&1 trotzdem als einer der sportlichsten und ich sag mal noch möglichst chancenreichsten.
Wie die Bewertung ist eigentlich von United Internet, also er ist ja mit United Internet Großaktionär von 1&1. Tatsächlich würde ich vermutlich eher in United Internet investieren wollen. Das ist natürlich auch nochmal so ein direktes Investment in Ralf Dommermuth, der 50,3% dieser Aktien hält. United Internet an sich hält nochmal 3,75%. Flossbach von Storch ist mit dabei, Allianz Global Investors. Und sie halten, wie gesagt, 78,3% an der 1&1 AG.
Ja.
Also das ist das ganze Thema. Ich weiß gar nicht, sind die noch so groß handelbar? Glaube ich, sind die auch gar nicht mehr, oder?
Also doch, beide ganz klassisch. Und United Internet AG und auch die 1&1 AG sind, ja, relativ liquide an der Börse zum Handeln.
5,7 also, Milliarden wert, United Internet. Ja. Buchwert von 1, also man könnte hier fundamental auch mit einem KGV von 12, Dividende wird natürlich jetzt wahrscheinlich erstmal wegrationalisiert werden über die nächsten Jahre, aber auch der Umsatz soll bei hier 5,8 2022, 6 2023, Verschuldung, bin ich gespannt, ob sie das auf so einem Niveau halten werden, Free Cashflows wird man natürlich nutzen zum Investieren, also ich glaube, es könnte, es ist jetzt kein, also ich weiß nicht, was sagst du denn zum Kurs? Glaubst du, da geht es noch tiefer, viel tiefer runter?
Ja, es ist natürlich ein Auf und Ab und bei United Internet ist im Prinzip nicht viel passiert, vor allem nicht im positiven Sinne. Gut, man muss sagen, dass es, ja, ich sag mal, auch jetzt kein wahnsinnig sportliches Unternehmen mehr ist. Man hat eine gewisse Größe erreicht und jetzt muss man natürlich hier sehen, wie es weitergeht, aber ja, charttechnisch wäre es für mich eher abschreckend. Beide, auch 1&1, muss man sagen. Andererseits ist es ein als Telekommunikationsunternehmen natürlich relativ üblich, so sehen andere Charts auch aus dem Sektor und deswegen dahingehend nicht so meins, ganz klar. Aber wie gesagt, ich wünsche es mir und von den Wettbewerb und auch aus Kundensicht natürlich eine gute Sache, wenn 1&1 hier noch mehr
KUV unter 1, also sieht sehr, sehr value-mäßig aus.
Ja, genau, also das, ja.
Und man sollte sich darauf einstellen, man hat halt nicht viel zu entscheiden. Wenn man da investiert, ja. Da ist ja halt einfach 40,5% Streubesitz. Du kannst dahin eine Wurst essen und
ja, kannst du wenigstens was kostenfreies essen zur Hauptversammlung, ja. Ist auch schön.
Aber finde ich cool.
Ja, ist interessant auf jeden Fall und ich finde die Pläne natürlich super und allerhöchsten Respekt für diese Geschichte.
Vielleicht schaue ich mir das mal näher an. Wen hast du uns denn heute mitgebracht?
Mein Top der Woche ist Eli Lilly und zwar haben sie jetzt ein neues Diabetes-Medikament an den Markt gebracht und das ist jetzt auch zugelassen und das kostet im Listenpreis etwa $974 und ist eben nach einer mit einer vierwöchigen Behandlung zugrunde liegend. Und jetzt muss man sagen, ist man preislich deutlich günstiger als der Konkurrent von Novo Nordisk, nämlich mit $1,350 deutlich teurer ist in dieser Behandlung. Und das finde ich sehr spannend, weil man natürlich hier, ich sag mal, einen sehr, sehr großen Markt angeht. Und wenn man da auch relativ viel weggräbt von dem Konkurrenten, dann ist das zum einen für Novo Nordisk, soll jetzt nicht heißen, dass die Aktie ein Problem bekommen wird, aber natürlich könnte es hier zu Umsatzeinbußen kommen.
Also sollten die Probleme kommen, habt ihr es hier natürlich als erstes gehört. Dann, ne?
Natürlich, ne? Keine Frage. ja, also diese Medikamente sind natürlich zur Gewichtsabnahme zugelassen und ich sag mal, das Ganze hat das neue Medikament noch nicht durch, also das muss jetzt noch nachhaltig geklärt werden, dass man auch das noch schafft, diese Gewichtsabnahme an sich, aber diese Behandlung ist zumindest zugelassen und hier sagen auch die Analysten, dass man für die Preisgestaltung natürlich die Tür offen hat, um das Ganze ein bisschen ja, stärker zu fokussieren und man sieht hier auch einen Umsatz von über $1 Milliarde und das ist ja dann auch dementsprechend ein ordentlicher Blockbuster.
Ja.
Und bis Ende 2030 sollen sogar hier $17,5 Milliarden eingenommen werden. Das wäre für Eli Lilly natürlich wieder ein ordentliches Standbein mehr. Sie ja sowieso schon, das muss man ja sagen, auch jetzt in diesen etwas, ich sage mal, ja, Krisenzeiten, nennen wir es mal Krisenzeiten, oder wo die Börsen einfach auch mal ein bisschen abverfallen oder in der Korrektur sind, ist Eli Lilly sogar noch ordentlich im Trend, hat noch keinen Bärenmarkt erreicht. Insofern interessant, dass der Trend hier weiter anhält und offensichtlich könnte sich hier auch der ganzen Korrektur entziehen. Finde ich spannend und immer wieder interessant, was so im Medizinsektor passiert.
Also auf jeden Fall, das ist interessant. Ich bin wirklich gespannt. Eli Lilly, Jim Cramer, hypt das Unternehmen ja eigentlich immer ganz gut. Wir haben ja gekauft auch für die MVI Holding und jetzt ziehen wir die nächste Branche. Ich bin gespannt. Also sollte es Telekommunikation werden, Marcel, wird ihr United Internet gerufen.
Spannend. Also nochmal vielleicht zum Hintergrund. Ja, wir haben ja unser MVI-Depot, was wir ja führen über unseren Werbepartner.
Genau.
Und dort ziehen wir ja jeden Monat eine Branche und dann kaufen wir quasi für uns den Favoriten oder zumindest ein Unternehmen aus der Branche, wo wir sehr überzeugt sind, dass es langfristig ein gutes Investment sein könnte. Da hatten wir jetzt schon Alkohol und auch Tabak tatsächlich zuletzt, also irgendwie haben wir die Sündenzeit hinter uns.
Aber lief ganz stabil, muss man sagen.
Ja, ich sag mal, Tabakaktien sind natürlich gut gelaufen zuletzt, ja.
Tu es mal mischen, bitte.
Genau, ich mische hier ganz fleißig.
Und damit ich schaue mal ins Depot rein. Du guckst ja da gar nicht so oft rein, ne?
Nein.
Wir sind ja langfristig dabei. Deswegen frage ich dich, was denkst du, welches Unternehmen ist am besten gelaufen, hat die höchste Rendite?
Puh, ja. Es wird insgesamt noch Tesla sein, denke ich, trotz des Rückgangs.
Nein.
Sagst du uns.
Es ist Novo Nordisk.
Tatsächlich.
Mit 18,3% Tesla, wir erinnern uns, wir waren bei fast 100%.
Ja.
1,46% im Plus.
Ach, guck an.
Wer trägt die rote Laterne?
Lemonade.
Mit 68% minus. Mm. Wer kommt danach? Okta.
Okta, ja. Okta kam sehr stark zurück.
Fast 60% im Minus.
Das ist auch die Bewertung mittlerweile sehr, sehr gering.
Nemetschek 40. IDEX minus 37. Ja. Nibbe minus 33. Check minus 1. Oh, da waren wir auch schon eigentlich ganz gut.
Da war schon ganz gut gelassen, ja.
Lowe's minus 20. Moody's minus 15. Workday minus 15. Medtronic minus 12. UFB Industries minus 2. Heineken minus 0,14. Ja. Eieiei. Cintas 2,39. Bud 2,51. Im Plus.
Ja. Naja, klar.
Yes.
Es sind Momentaufnahmen, wir haben für langfristig angelegt, alles gut.
Klar.
Ja, ich habe dazu gemischt. Du darfst also jetzt ziehen, lieber
ich
Philipp.
Ich wünsche mir Telekommunikation.
Okay, na, du hast es ja jetzt vor. Jetzt bin ich gespannt, was ihr uns ziehst. Leider kann man es gerade nicht sehen. Und jetzt, oh, das wird dir gefallen, denke ich.
Telekommunikation.
Und ich habe auch, nein, ich habe sogar jetzt schon einen Favoriten. Mal gucken, ob du damit gehst. Recycling haben wir gezogen. Recycling ist natürlich
ein spannendes Thema, weil ich deine Stories bei uns auf Instagram verfolge.
Niemals.
Casala Waste System.
Ah, oh, doch. Hat er.
Stimmt.
Hat er. Ja, das wäre jetzt mein Vorschlag. Ja, aber das können wir ja nochmal ausdiskutieren. Ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit.
Was wir auch mal diskutieren müssen, ist mein Flop der Woche. Und das ist die Diversität in deutschen Vorständen. Ich war doch ein bisschen erschrocken, dass 68 der 100 größten Familienunternehmen keine einzige Frau im Vorstand haben. Und ich finde, es muss nach Leistung gehen, definitiv. Und das Geschlecht sollte in der heutigen Zeit total egal sein. Aber es ist schon ein bisschen merkwürdig, finde ich persönlich. In den Geschäftsführungen, wie gesagt, der 100 umsatzstärksten Familienunternehmen waren zuletzt nur 8,3% Frauen. Vor mehr als 2 Jahren lag der Wert bei rund 7%. Finde ich, sollte man ein bisschen mehr machen. Liebe Unternehmen wie Haribo, Vorwerk oder auch Aldi. Ich glaube, das bereichert definitiv. Und ich finde es paritätisch besetzt, finde ich nicht. Ich hätte auch kein Problem damit, wenn, was weiß ich, in der Regierung mehr Frauen als Männer sind. Hauptsache kompetent. Aber ich glaube, man findet auf, ich sage jetzt mal hier, auf gute 90% Männer oder auf 100% Männer findet man auch mindestens 30, 40, 50, wenn nicht so, also mindestens eigentlich 50% Frauen, die genauso gut sind.
Ja,
finde ich schwierig. Würde ich mir einfach mehr wünschen. Aber das, finde ich, ist immer noch so ein Thema. Das sieht man auch in unserer Generation selbst noch, diese Ost-West und so, wo ich mir frage, ey Leute,
ja,
also jeder,
sein,
der jünger ist als ich und mir erzählen will, oh, du bist ein Wessi oder so, da lache ich mich kaputt.
Ja.
Oder andersrum. Oder
andersrum halt.
Ja, ja, blöder Ossi. Da, also, Leute.
Ja, die Zeiten sollten eigentlich vorbei sein.
Definitiv,
ja. Das hat auch mit Kompetenz und all dem nichts zu tun. Ist natürlich Blödsinn, ja. Und ich mache mir da gar keine Zahlen auswählen. Natürlich wird das noch eine Folge sein, also diese doch noch recht schwachen Zahlen.
Natürlich.
Wird noch eine Folge davon sein, dass man natürlich, sag mal, das ganze Thema jetzt so nach und nach immer mehr in den Fokus drückt, glücklicherweise, dass das eben ein bisschen vorangeht und dass man hier einfach wirklich mehr drauf achtet. Daher natürlich hier wiederum auch interessant, was die Gründer von Ivy hier auf den Weg gebracht haben. Also ich sag nochmal, die Höhle der Löwen. Um dann nochmal kurz diesen Kreis zu spinnen, waren die natürlich, sag mal, dann auch unabhängig von Geschlecht und Optik dann hier im Bewerbungsverfahren sehr viel vereinfachen und natürlich auch qualitativ verbessern. Insofern vielleicht eine gute Chance für all diese Familienunternehmen, sich als Kunde bei Ivy durchaus wiederzufinden, kann man ja durchaus mal überlegen. Bin ich aber voll bei dir. Na klar, ist als Flop zu erkennen. Keine Frage. Mein Flop der Woche. Und das habe ich, war mein erster Reflex, als ich diese Nachricht gelesen habe, war ein negativer.
Ein Glück habe ich diesen Podcast.
Ja, so. Weil Siemens, hatte ich ja gerade schon angesprochen, und jetzt Siemens Energy ist ja eigenständig an der Börse, wissen wir ja alle. Und sie planen und möchten, das munkelt man jetzt, Siemens Gamesa komplett übernehmen. Ja, sie halten ja schon 2/3 des Unternehmens. Und jetzt muss man sagen, dass das eigentlich, also aus meiner Sicht als Siemens Energy Aktionär, würde ich mich darüber doch relativ ärgern, weil die Windkrafttochter Gamesa ist ja das Sorgenkind des Unternehmens und auch der Hauptgrund für die häufigen Gewinn- und Ergebniswarnungen.
Da finde ich auch Wahnsinn, dass so, wieso ist so ein Unternehmen wie Gamesa, die müssten doch jetzt eigentlich völlig profitieren.
Richtig, genau. Das ist ein ganz großes Ziel. Also ich finde es schwierig, weil man jetzt schon 4-mal die Ziele reduzieren musste aufgrund eines schwachen Entwicklungs von Siemens Gamesa. Nun kann man das natürlich positiv und negativ sehen. Die Aktie von Gamesa ging natürlich hoch, 14%, klar, Übernahme ist immer gut für die zu übernehmenden Firmen, zumindest für die Aktionäre. Und ja, jetzt hat man eben einen 52-Wochen-Tief schon wieder gebildet bei Gamesa und jetzt eben die 14%, die taten natürlich erstmal gut. Die Siemens Energy-Aktie war mein erster Impuls, müsste tief im Minus sein, ging tatsächlich auch 2% hoch. Wie gesagt, 2/3 der Anteile gehören ja bereits schon Siemens Energy und jetzt soll eben das letzte Drittel auch noch übernommen werden. Das Ganze soll bar bezahlt werden, so munkelt man. Es ist auch nicht offiziell als Nachricht verlaut worden, sondern es ist ein reines Gerücht, was wohl aus Insiderkreisen da floriert. Da hat die Presse wieder alles richtig gemacht beim Rausfinden und Rausfiltern von Nachrichten. Wo, auf der anderen Seite muss man sagen, dass man, ich sag mal, Gamesa zur Chefsache machen möchte. Kann ich ein bisschen nachvollziehen, dass man sagt, okay, jetzt wir übernehmen das jetzt, nehmen das in unsere Bücher und dann räumen wir hier den Laden mal wieder richtig auf. Gut, diese Ambition kann ich an sich verstehen,
ja,
gerade auch in diesem Zukunftsgeschäft. Auf der anderen Seite ist es nicht ohne Grund so, dass gerade auch die Windkraftanlagenbauer ein großes Problem haben. Also von Lieferkosten bis hin zu ja, die Herstellungskosten, all das belastet hier sehr stark. Deswegen ist das Geschäft auch wenig profitabel, muss man sagen. Nordex leistet nicht wahnsinnig viel. Auch andere Konkurrenten sind hier nicht wirklich, das sieht man in der Solarbranche, finde ich, besser. Da gibt es ein paar, die wirklich dauerhaft mit starken Wachstumsraten aufglänzen können in den Quartalszahlen, auch in den Jahreszahlen. Das passiert in der Windkraft dann bei den Windkraftbauern überhaupt gar nicht tatsächlich. Ja. Also klar, man sieht hier und da Umsatzsteigerungen, aber eben nicht im Ergebnis. Und das spiegelt sich halt wieder, dass man sehr viel aufwenden muss, um diesen Umsatz zu erreichen. Und deswegen hätte ich mir als Siemens Energy Aktionär eher, also ich bin nicht Aktionär von Siemens Energy, aber wenn ich es wäre, hätte ich mir eher gewünscht, dass man sich von den 2/3 Anteilen mehr trennt und das Ganze vielleicht wirklich auf eigene Beine stellt, als das jetzt noch, ich sag mal, mit einzuverleiben, was ohnehin ja gerade gegen den Trend.
So Eltern. Du kommst jetzt nach Hause.
Ja, genau. Du kommst jetzt nach Hause und jetzt machen wir alles besser.
Aber ich bin doch schon erwachsen. Du kommst jetzt nach Hause.
Richtig, genau. Und ich hätte jetzt eher gesagt, komm, lass den Vogel hier frei fliegen.
Lass den Vogel
fliegen. Ja, ist,
die fette Taube.
Ist schwierig, ja. Aber wie gesagt, muss jeder für sich selbst einschätzen. Aber ich hätte jetzt gesagt aus dem Ersten, dass ich mir das nicht. Am Ende muss man auch sehen, wenn sie es übernehmen komplett, dann sind diese Zahlen einfach auch in den Siemens Energy Zahlen mit berücksichtigt und dann eben noch stärker, also nochmal 33% mehr Belastung in den Büchern von Siemens Energy, was natürlich dann wiederum nicht gut ist für die Energy-Aktionäre. Insofern für mich ein Flop der Woche, einfach weil ich glaube, gerade auch in Zeiten, wo Konglomerate eher, ich sag mal, in kleine Teile zerlegt werden, ist das eigentlich genau das Gegenteil. Und ob das dann gut ankommt, langfristig werden wir sehen.
Wir hatten heute in der Vorbereitung so ein bisschen besprochen, Mensch, was machen wir denn eigentlich jetzt heute für ein Thema? Und dann hast du ein böses, böses Wort, Marcel, in die Runde geschmissen.
Ja.
Nicht die Rezension, sondern die Rezession.
Ja, genau. Das ist richtig, genau. Man hört es überall, man befürchtet es überall. Die Rezession soll wohl kommen. Also es soll wirtschaftlich nach unten gehen. Also nicht mehr das Wachstum, sondern eben genau das Gegenteil soll der Fall sein. Und die UBS hat einen Artikel auf Seeking Alpha veröffentlicht und da zu Unternehmen hingewiesen oder darauf Unternehmen hingewiesen, die man kaufen könnte, weil sie eine hohe Qualität mitbringen, die eben gegen eine Rezession doch sehr robust aufgestellt sein sollen. Und wir dachten uns, wir gehen mal die Unternehmen durch, schauen mal, was die UBS so davon.
Also die Tops.
Ja, eigentlich die Tops, genau. Also was man wirklich sagt, wo man sehr erfolgreich sein wird. Fand ich teilweise, und das möchte ich mal vorwegnehmen, gehe ich nicht bei allen mit. ganz klar, aber fand ich sehr spannend, welche Unternehmen sie da gepickt haben. Und ich würde sagen, wir fangen mal an.
Schieß mal los.
Und mich hat das überrascht, dass die erste Aktie, die sie da gleich mit einem Delta-Qualität mit 100%, also leider stand nicht da, wie sie es darauf kommen, dass sie jetzt auf ihre Delta-Qualität, wie sie das raten, was da alles dazugehört, aber sie finden, dass ein Unternehmen...
Du hast Star Wars nicht verfolgt, ne? Da gibt es so eine Serie, so eine Edition, die Thrawn-Edition, das war ein Großadmiral beim Imperium.
Okay.
Und der hat nämlich die Rebellen oder die Neue Republik immer ausspioniert mit der Delta-Quelle.
Aha.
Und man verriet seine Delta-Quelle nicht.
Okay.
Deswegen verraten sie es nicht.
Deswegen sagen sie hier, die Delta-Qualität verraten wir auch nicht, wie wir darauf kommen.
Ja.
Wie auch immer, mich hat es überrascht, dass es ein Unternehmen war aus dem Nasdaq. Also wir sind im Technologiesektor. Und hätte ich tatsächlich nicht erwartet, einfach weil natürlich der Technologiesektor unter Druck ist und dass das gleich auf Platz 1 steht. Und zwar das Unternehmen Synopsys. Kennen manche schon. Sie sind, Hersteller für Software, für die wiederum Halbleiterhersteller. Und sind natürlich dementsprechend gut gefragt, weil alle Halbleiterhersteller starke Nachfrage generieren aufgrund der aktuellen Ereignisse und natürlich auch des Chipmangels und so weiter. Die Schaltkreise werden da, softwareseitig, kann man dann eben dann dort alles einstellen und alles, engineeren. Und das ist eben über die Software möglich. Und hier muss man auch sagen, und das unterstreicht wahrscheinlich auch den Vorschlag der UBS, die Zahlen waren hervorragend. Synopsys hat sich dem Trend da völlig entzogen, sind sehr, sehr gut gestiegen nach den Zahlen, weil sie wirklich auch sehr gute Zahlen gebracht haben, deutlich outperformed, das muss man ganz klar so sagen. Doch eine interessante Aktie hatte ich so ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm.
Nee.
Und finde ich spannend und ich könnte mir vorstellen, dass sie hier sogar recht behalten, weil natürlich die Halbleiterindustrie nicht unbedingt von einer Rezession zu befürchten ist, würde ich jetzt mal behaupten. Also die Nachfrage nach Chips wird wahrscheinlich sehr hoch bleiben, wenn natürlich auch die Herstellung weiterhin bedient werden kann und auch der Verkauf, keine Frage. Insofern denke ich, ist Synopsys doch recht robust mit dabei.
Sie haben, ich habe gerade nochmal den Artikel offen, hier gibt es so eine kleine Definition von Qualität. Diese Liste soll Unternehmen haben, die eine höhere und sich verbessernde Qualität gegenüber einer geringeren Qualität und wenig Verbesserungen bieten.
Ja.
Also Unternehmen, die sozusagen qualitativ immer besser werden, so ein bisschen mit dem Ansatz, Qualität setzt sich durch. Als nächstes haben sie einen Düngemittelhersteller mit reingebracht, CF Industries. Du hast geschrieben Obacht.
Ja, tatsächlich. Warum? Weil die Aktie natürlich aufgrund dieser ganzen Düngemittelknappheit jetzt einfach durch die Decke gegangen ist, ist ja ganz klar. Hier haben natürlich viele zugekauft, auch Spekulationen, dass man natürlich hier höhere Umsätze einfahren wird. Und tatsächlich ist das auch der Fall. Also hier sind die Prognosen und die Quartalsergebnisse sehr, sehr stark, muss man sagen, einfach weil hier die Nachfrage durch die Decke gegangen ist. Deswegen Obacht, wenn man eine Fahnenstange sieht und eine, die sich so ein bisschen entwickelt, dann muss man so langsam damit rechnen, dass diese Aktie auch stark überbewertet ist und vor allen Dingen wird man natürlich nicht diese Ergebnisse von diesem Jahr beziehungsweise auch vielleicht noch im nächsten Jahr, je nachdem, wie lange das Ganze noch geht, das kann man wahrscheinlich nachhaltig nicht toppen und dann hat man es wieder mit Umsatzrückgängen zu tun. Deswegen würde ich hier sagen, gehe ich nicht mit der UBS.
Nee. Weiter geht's dann mit ExxonMobil und Chevron.
Ja.
Öl, klar, die verbessern jetzt gerade enorm ihre Cashflows. Ja.
Ja, irgendwann ist der Zyklus halt auch wieder um, ne?
Ja, also ich weiß gar nicht, wahrscheinlich geht es denen richtig gut gerade, oder?
Geht es allen richtig gut.
Also Chevron, wenn man eine Saudi-Aktie, alleine stehen wir bei, Leute, 158,20 €.
Philipp, die Aramco-Aktie, die Quartalszahlen von Aramco, die haben 43 Milliarden Dollar Gewinn gemacht letzten Quartal. In einem Quartal.
Hatte ich es gesagt? Saudi-Aramco? Hatte ich es gesagt?
Ja, klar, ja. Naja, bei den Ölpreisen, bei den steigenden jetzt durch den Krieg natürlich nochmal, ist ja keine Frage. Da sind die natürlich on vogue. Aber auch diesen Zyklus wird irgendwann zurückgehen. Machen wir uns nichts vor.
Ja.
Und wie immer bei Zyklikern geht es auf und ab. Und wenn man dann einmal oben ist, kann man vielleicht mal überlegen, Gewinne mitzunehmen. Deswegen gehe ich auch hier nicht mit, bei Exxon und auch nicht bei Chevron, dass man jetzt hier, wenn man jetzt einsteigt, es ist in meinen Augen zu spät, ich würde eher Gewinne absichern. Oder eben, einen Trading-Stop nach oben, wie auch immer, wie man das eben möchte. Oder man ist buy and hold und geht jede Abwärtswelle wieder mit runter.
Ist Dividendeninvestor.
Oder man ist einfach Dividendeninvestor, wie du schon schön sagst. Als nächstes Discover Financial. Sie sind ein gesamtheitlicher Finanzdienstleister und wie ich finde, sehr attraktiv bewertet im Moment mit einem KGV von unter 10. Und dabei sind sie nicht nur, also nicht im Allgemeinen eine Bank, wie man das vielleicht denken könnte, sondern ich sage wirklich von Versicherungen über, ich sag mal, alles, was man von Krediten, Hypotheken, also alles, was in den USA als Finanz, aus dem Finanzdienstleistungssektor ermöglicht ist, ist bei Discover Financial, die ja doch recht groß sind mittlerweile, möglich. Und im KGV von unter 10 finde ich schon fast ein bisschen interessant. Sie steigern natürlich auch hier permanent ihre Zahlen, ihre Kennzahlen, sind da also schon gut unter Druck gekommen. Und ich glaube, dass man hier vielleicht wirklich mal eine gute Chance hat, wenn man den das Unternehmen spielen würde, auf mittelfristig, langfristige Sicht eher, dann hat man hier doch, denke ich, gute Chance. Man ist nicht allzu weit vom Allzeithoch entfernt. Ja, die Korrektur läuft ja auch hier so ein bisschen, aber nicht eben nicht so scharf. Wie bei vielen anderen Unternehmen ist alles ein bisschen stabiler.
Es ist doch schon relativ zyklisch. Ich aber schaue gerade mal, wie so die EBIT-Entwicklung ist.
Ja, auch die Umsatzentwicklung.
Runter, hoch, hoch. Ja.
Die Umsatzentwicklung genauso. Mm. Ne? Man sieht, er hat einen Gewinn letztes Jahr, das war sehr hoch, lag sehr, wahrscheinlich sehr hoch. An
377% mehr als im Vorjahr.
Genau, lag aber wahrscheinlich auch daran, dass man hier gewisse Rücklagen wieder reaktiviert hat und diese als Gewinne verbuchen konnte, wie es auch viele Banken gemacht haben. Insofern würde ich das vielleicht nicht als Gesetz sehen, vor allem, weil man auch dieses Jahr dann nicht dieses Ergebnis wieder erreichen wird wahrscheinlich.
Ja.
Muss man ein bisschen aufpassen, denke ich.
Ja, und ja, gut, sie könnten natürlich jetzt noch profitieren von steigenden Zinsen auch. Die Frage ist, wie groß ist die Bereitschaft natürlich jetzt, sich neu zu verschulden, etc. pp.
Genau,
machen wir schnell weiter mit Pfizer auf dem nächsten Platz. Pfizer hat Biohaven übernommen die Woche. Sehr, sehr interessant. Waren schon vorher auch an diesem Migränespezialisten, an Antimigränespezialisten beteiligt.
Genau, so haben es alle schon gehört letzte Woche in unserem Podcast.
Ach so.
Ja, habe ich schon angesprochen?
Ich nicht. Dann machen wir schnell weiter. Peinlich. Alphabet hat diese Woche einen neuen Campus auch eröffnet.
Ja, also gehe ich mit, also bei Pfizer übrigens auch, weil ich sag mal, sie sind wirklich Profiteur auf allen Ebenen.
Ja.
Und ich glaube, da kann man absolut mitgehen. Bei Alphabet würde ich auch sagen, schöne Chance langfristig. Das Geschäft ist riesig, robust, breit aufgestellt und mit den ganzen Unterkategorien, die man noch mitbringt, hat man sicherlich hier auch ein schönes Portfolio. Dann als nächstes Software-, Bau- und Ingenieurskunden werden bedient mit den Dienstleistungen und den Softwarelösungen von Trimble.
Fand ich auch frage mich halt, werden die Leute jetzt aktuell Häuser bauen, Häuser kaufen? Angeblich wird ja gemunkelt, dass die Preise langsam sinken von Immobilien. Finde ich auch ganz interessant, wenn das doch so kommen sollte.
Ja, vor kurzem eine Statistik gelesen. Ich glaube, Handelsblatt hat es geschrieben. Die Regionen in Deutschland, die am meisten Wertverlust hatten, jetzt über die Zeit von Immobilien. Und da war Suhl mit Suhl dabei. Suhl auf Platz 1, glaube ich sogar. Also, die haben den höchsten Rückgang, weil die ja sehr viel Wegzug haben und dementsprechend auch die Immobilien nicht wirklich steigen, sondern eher fallen über die Jahre hinweg. Die waren, glaube ich, damit führend in dieser Tabelle. Ja. Liebe Grüße gehen raus an Suhl und vielleicht kann man dort ein Immobilien-Schnäppchen schlagen.
Liebe Sola, ihr könnt uns auch natürlich mit einer 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und bei Spotify unterstützen.
Ja, genau. Weil ihr wisst jetzt, dass man
günstig. Aber auch alle anderen, die nicht in Suhl leben.
Genau, Trimble. Nochmal zum Thema Trimble. Ja. Was mir hier gut gefällt, dass man als Aktionär wirklich belohnt ist, dass man keine starken Rücksätze hat bisher. Also klar, eine Korrektur ist auch hier zu sehen, ganz leicht, aber langfristig eine sehr gute Aktie, die sich sehr gut entwickelt. Und ich glaube, dass man auch, ich sag mal, unabhängig nur von, wer baut sich ein Haus, sondern man ist viel breiter aufgestellt. Ne? Man hat natürlich auch hier die Industrie, jeglich, also eigentlich alles, was gebaut wird, das muss ja auch nicht ein Haus sein oder ein Lager. Das kann ja ganz andere Sachen sein, von einem Brunnen bis hin zu Funkmasten oder was auch immer. Man braucht eigentlich im Prinzip sehr häufig genau die Technologien von Trimble. Da kann man sich auch gerne mal auf der Webseite umschauen, was sie alles so anbieten. Ich fand das sehr spannend, habe das mal gemacht, einfach um zu sehen und verstehen, wie das Geschäftsmodell funktioniert. Da konnte man grob schon mal einen Einblick gewinnen. Deswegen die Trimble-Aktie doch interessant, jetzt auch nach diesem Rücksetzer. Bewertung ist natürlich nicht ganz ohne, darf man nicht vergessen. KGV von 33 für das letzte Jahr soll natürlich jetzt wieder ein Stück weit steigen oder das KGV dann dementsprechend runterkommen. Finde ich trotzdem spannend. Jetzt sind die nächsten Unternehmen, sind wir selber investiert?
Ah,
Paychecks?
Meine Paychecks.
Wie würdest du, also klar, wir sind Langfristinvestoren bei Paychecks, keine Frage, aber jetzt geht man ja davon aus, dass durch die Rezession natürlich auch Arbeitsplätze verloren gehen. Der Fokus der Fed ist jetzt nicht unbedingt, dass man Arbeitsplätze sichert im Moment. Ja. Jetzt geht man davon aus, die Wirtschaft ist zwar robust. Walmart hat auch gesagt, wir sind überbelegt. Das Ganze hat Amazon auch gesagt, wir haben zu viel eingestellt. Bei Netflix sind 150 Mitarbeiter auch schon gegangen. Und das wird sich jetzt sicherlich auch bei vielen Unternehmen, auch vor allem auch im Mittelstand, sicherlich durchziehen, gerade in den USA. wird natürlich dementsprechend spannend, ob Paychex da.
Aber dann brauchst du die bekommt. HR-Abteilungen, die Paychex managt für die kleinen und mittelständischen Unternehmen, und du brauchst natürlich auch das ganze Thema Steuern.
Ja,
und da sind sie einfach mit ihrer Software mit dabei. Ich habe es einfach auch mal offen hier, ne? Die Umsätze, also sie wachsen einfach sehr, also 2020 selbst 7%. Letztes Jahr, okay, 1,1%, aber vermutlich werden sie dieses Jahr beim Umsatz schon um 11% wachsen. Dann dieses Ganze, der Revenue per Share, also der Earnings per Share, das hier geht alles konstant seit Jahrzehnten nach oben. Man kauft schön Aktien zurück. Und was mir am besten oder am meisten gefällt, ist tatsächlich, wenn du 100% Umsatz hast, ne, die operative Marge, 36% sind nur Kosten. Das bedeutet, wir haben eine operative Marge von 64%. Von jedem Dollar Umsatz bleiben 64 Cent hängen. Das ist enorm. So viel hat gerade mal annähernd noch eine Visa. Also für mich ist es ein Dauerläufer. Ich werde dieses Unternehmen halten bis...
Ja, bis zur Rente. Und dabei noch eine gute Dividende, das darf man nicht vergessen.
Ja.
Das ist ja auch sehr attraktiv.
Hohe Ausschüttungsquote muss man natürlich auch sagen. Also man setzt auch darauf, dass sie sich immer weiter den Gegebenheiten anpassen, aber das machen sie.
Und sie sind krisenfest, muss man auch sagen, trotz der Corona-Krise, wo viele, also viele arbeitslos geworden sind, hat man trotzdem noch das Umsatz gehalten.
Ja.
Ja, wirklich hervorragend, und ich gehe hier mit bei der UBS, dass sie das Unternehmen mit auf die Liste gesetzt haben. Genauso, du hast gerade angesprochen, Visa, hier gehe ich auch voll mit, einfach weil es wird sich nichts ändern. Jetzt kommen die Reiseaktivitäten zurück, und ich glaube, das wird man an den Visa-Kennzahlen dann auch sehen, dass man hier nach und nach mehr und mehr einnehmen wird. Ist natürlich auch ebenfalls ein sehr hohes, hochmargiges Geschäft, wie du schon gesagt hast. Gibt es eigentlich nicht viel hinzuzufügen, wie ich finde. Als nächstes NextEra Energy, finde ich auch sehr spannend. Ja. Ist schön runtergekommen, könnte auch eine super Chance sein tatsächlich. Ich bin investiert, bleibe investiert, vielleicht, nee, nachkaufen ist aktuell nicht das Thema, aber würde ich tatsächlich auf jeden Fall auf dem Schirm haben, wenn man noch nicht investiert ist, dass man so einen Rücksetzer wie jetzt einfach auch mal nutzt. Man ist groß, teils nachhaltig schon mit drin, ne, mit der Tochter auch, der Next Energy Partners hat mir einen großen Anteil davon, und Atomstrom ist natürlich ja auch noch ein großes Thema, von Kohle trennt man sich nach und nach auch, und in Relation wird es eben weniger, und es ist eine Dauerläuferaktie, darf man nicht vergessen.
Definitiv. Coca-Cola, klar, warum nicht, ich trinke es auch sehr gerne. Lamar Advertising, Werbetafeln in den USA.
Schwierig. Ich finde tatsächlich...
Sollte man sich näher angucken...
Ja.
Könnte relativ robust vielleicht auch sein. Ich schau mal kurz rein.
Ja, also wir kennen das nicht so auch aus Filmen, ne? Diese riesen Werbetafeln, die in den USA stehen, mit 360.000 Platzierungen, jetzt auch nicht ganz wenig. Und aber Werbetafeln als Geschäftsmodell.
Stopp. Der Umsatz wächst.
Das schon, ja.
Doch konstant. Ja. So 5-10%. Rückgang gab es 2020 mit 10%.
Ja, klar.
Okay, Corona, die Leute sind nicht raus. Gucken wir uns doch mal an. Earnings per Share, schwierig.
Gewinne sind eher nicht nachhaltig wachsend.
Basic EPS, also wenn, machen die immer so richtig Sprünge, ne?
Ja, dementsprechend passen ja auch die Dividende an, also wenn die ein richtig gutes Jahr haben, ziehen die auch die Dividende hoch, wobei teilweise auch höhere Ausschüttung als EPS. Ist ein bisschen gefährlich,
muss man aufpassen. Ohne dann schon raus.
Genau, also schwierig. Und wie gesagt,
rufst du bei der UBS an und sagst denn das?
Ich sag denen das. Gut. Ich rufe an und sag denen, das geht gar nicht. Ja, Lamar Advertising. Aber für mich auch so aus dem Gefühl heraus, ist halt natürlich ein Geschäftsmodell, ist da noch viel Luft nach oben.
Oder ist es jetzt, weil die Leute mehr reisen werden, mehr unterwegs
wahrscheinlich,
sind?
Genau, die werden jetzt wahrscheinlich nochmal einen kurzfristigen Schub bekommen, sicherlich, weil jetzt die Werbeausgaben vielleicht in bestimmten Segmenten, gerade auch in der Reisesegment, da werden die vielleicht einen guten Nachschub bekommen. Aber auf mittel-langfristige Sicht,
Werbung auf dem Highway für Urlaub.
Während du zum Weg zum Urlaub bist.
Ja.
Zu spät.
Oh, US Bancorp. Bank, steigende Zinsen und ConocoPhillips.
Ja. Ja, Bank vielleicht nochmal dazu. Mhm. Hat ja Warren Buffett auch ein bisschen erhöht. Die Citibank zumindest.
Ja.
Hat er sich ja ein bisschen mehr eingekauft, hat er doch einen beachtlichen Anteil genommen. Und ja, ConocoPhillips trifft in etwa so ähnlich zu, wie es bei Chevron und Exxon Mobil ist.
Ja. Interessante Liste, sollte man sich immer mal wieder anschauen, einfach mal mitnehmen, einfach mal mit den Unternehmen dann auch beschäftigen, die einen hier interessieren, weil am Ende ist es natürlich immer die eigene Entscheidung, in welches Unternehmen, wie viel man in investiert. Ich würde weitermachen.
Gerne.
Mit meiner Investment-Idee der Woche. Und es ist die Lufthansa.
Oha.
Wichtig. Ganz, ganz kurzfristig sollten hier mal schnelle 20-30% gemacht sein, schnell wieder raus. Aber ich bin der Meinung, Totgesagte leben länger und die Reichen werden ja eh immer reicher. Und all das findet man in der Aktie der Lufthansa. Warum? Marcel, wie viel wärst du bereit auszugeben für einen First-Class-Flug von San Francisco nach Frankfurt und zurück? Du jetzt so als gehobener Mittelstand.
Gehobener Mittelstand. schwer zu sagen, ich habe keine Ahnung. Darüber habe ich nie nachgedacht. Das fällt mir jetzt ganz schwer in der Zahl.
$24.000.
Ach ja, das stimmt, das habe ich gelesen. Das ist aktuell das teuerste ja. Ticket. Ne?
Und mit $24.000 erholt man sich natürlich sehr schnell von der Pandemie.
Wenn es einer bezahlt.
Und jetzt, Achtung, die Lufthansa erholt sich schneller von der Pandemie als erwartet. Besonders auf der Nordamerika-Strecke sehen wir sehr starke Zahlen, betonte der Vorstandsvorsitzende Carsten Spohr. Ich glaube, in der Sommersaison, um ehrlich zu sein, finde ich immer sehr interessant, solche. Also ich glaube, um ehrlich zu sein, ist nochmal, man möchte das nochmal so unterstreichen, sind wir sowieso schon ausgebucht. Hä? Also er glaubt, er will ehrlich sein. Sind wir sowieso schon ausgebucht? Fand ich ein bisschen verstörend, dieses Zitat. Weil sollte ein Vorstandsvorsitzender nicht wissen, wie es aussieht? Ich glaube, um ehrlich zu sein, sollte ein Vorstandsvorsitzender nicht wissen, wie es aussieht. Die Lufthansa hat aber die Zahl der angeflogenen Ziele in den USA um 25% erhöht. Also deutlich mehr als in der Krise. Ich denke, hier könnte es positive Überraschungen geben.
Tatsächlich, glaube ich, liegt das Chancen-Risiken-Verhältnis doch eher positiv. Einfach, da bin ich bei dir, weil natürlich die Aktie in einem zyklischen Tief ist.
Ja,
also die genau, hat einen Boden genau. gebildet bei um die 6 Euro und geht mal immer mal zwischen 8 und 5,50 hin und her. Und ich sag mal, wenn man etwa weiter unten bei 5,50 mal sagt, ganz spekulativ, ich gehe einfach mal rein und warte, bis die Aktie wieder die, keine Ahnung, von das 20.
Ja, oder 10. Also selbst
100% 10 ist ja auch ist schon
sehr,
viel.
Sehr schöne Rendite.
Aber auch 20 ist durchaus denkbar auf mittelfristlicher Sicht.
Ich denke, wenn es da einen Hype geben könnte, wenn wir jetzt sehen, weil wir werden ja auch bei den nächsten Earnings sehen, dass die Buchungsunternehmen, die Urlaubsunternehmen, die werden ja jetzt hier springen. Selbst TUI will die Staatshilfen jetzt schnell zurückzahlen, weil es so gut läuft.
Aber man darf auch nicht vergessen, gestiegene Rohstoffkosten werden hier innerhalb der nächsten Monate auch nochmal ein großes Thema bei Lufthansa. Also auch Gegenwind gibt es hier tatsächlich. Dann natürlich die hohen Lohnkostensteigerungen, auch natürlich die Probleme mit der Personalbesetzung, die wiederum mit höheren Löhnen gesteigert werden müssen oder gelöst werden müssen, sind auch nochmal Punkte, die hier entgegenlaufen. Die Frage ist, was läuft besser, der Umsatz oder dann eben
ich glaube,
die Kosten? Aber ich bin eher bei dir tatsächlich.
Und das sehe ich an der Auslastung der Lounges. Ich glaube, die Geschäftskunden kommen wieder.
Na, du bist ja auch da.
Ich war immer da.
Du bist nie gegangen.
Ich hätte mehr aufpassen müssen in der Schule.
Nein, aber wie gesagt, die Aktie tatsächlich mit einem, ich sag mal, grundsätzlichen Bodenbildung. Ich sag mal, unter 5 Euro würde keiner würde die Aktie keiner mehr hergeben. Und wahrscheinlich kommen dann mehr hinzu als weg. Insofern wirklich ein gar nicht so schlechtes Chancen-Risiken-Verhältnis auf mittel-langfristige Sicht. Bin ich also bei dir.
Ja. Also schreibt euch das in den Kalender. 21. Mai 2022. Marcel und Philipp haben als Idee das zyklische Unternehmen, die Lufthansa.
Ja, genau. Messen lassen wir uns natürlich gern, wenn die Zyklik mal wieder nach oben
wird. Aber erst, wenn sie bei 10 steht.
Genau. Dann bitte erst wieder den Kalender öffnen. In meine Investment-Idee, und witzigerweise passt das ganz gut dazu, was wir gerade als Branche gezogen haben. Mhm. Witzigerweise, die Casella Waste Systems Aktie ist ja immer wieder mal im Fokus, habe ich auch immer wieder mal im Chartcheck. Eine sehr robust steigende Aktie, sich eine sehr gut entwickelnde Aktie, nicht ganz billig, weil robust.
Ja, Müll teuer auf dem aktuellen Niveau. Ne?
Nach wie vor, aber die Aktie kam halt stark zurück. Und ich sehe es als Chance gerade, weil die Aktie eigentlich immer, wenn die so einen Dip gemacht hat, danach den Weg nach oben relativ schnell wieder gefunden hat. Und jetzt ist sie von 90 mal runter auf 70. Das klingt jetzt nicht wahnsinnig nach Abverkauf, aber im Verhältnis zu den vorigen Rücksetzern war das sogar relativ scharf, muss man sagen. Und ich glaube, hier wird man, ich meine, Müll wird halt auch nicht weniger, machen wir uns nichts vor.
Was mich ein bisschen wundert, ist, warum der Gewinn je Aktie so schwankt.
Man hat hier doch mit viel Übernahmen. Man kauft immer mal wieder dazu und das ist natürlich auch ein gewisses anorganisches Wachstum, was hier mit stattfindet. Und deswegen, also das ist aber auch das, dessen, was man gehört hat. Aber wie gesagt, könnte man mal sich anschauen, gerade auch auf charttechnischer Sicht, gar nicht so interessant an der Unterstützung bei 70 Dollar. Ja, meistens, wenn es dann losgeht, geht es dann auch sehr sprunghaft. Sind sehr, sehr schnelle Steigerungen möglich Richtung neues Allzeithoch und dann schaut man hinterher und so geht es mir halt auch schon einfach seit Jahren. Die Karte der Face-Aktie kenne ich von seitdem sie 20 Dollar kostet. Deswegen,
für mich. Aber ganz ehrlich, da musst du jetzt einfach mal vorausschauen. Mach mal, was passiert denn nächste Woche?
Nächste Woche?
Was eine Überleitung.
Ja, das ist natürlich eine gute Frage, aber zumindest die Termine stehen, das ist richtig. Und die Quartalszahlen und die Saison, wie gesagt, ist ja schon so ein bisschen Richtung Ende gehend. Aber auch nächste Woche gibt es noch Zahlen, die mich sehr interessieren werden. Und zwar am Montag wird Zoom berichten am Abend. Schauen wir mal. Zoom hat ja jetzt mittlerweile einen starken Abverkauf hingelegt.
Muss ich aber auch ehrlich sagen, im Business
gar nicht mehr genug.
Wann habe ich das letzte Mal gezoomt?
Ja.
Wirklich lange her.
Tatsächlich, ja. Bei mir auch.
Viele nutzen Google und Teams.
Ja. Ja, ich habe auch so nicht oft gezoomt, deswegen kann ich das nicht ganz so gut beurteilen. Die Aktie ist nur einfach so stark runtergekommen. Wahnsinn, eigentlich. Man muss schon fast sagen, wie im Tief der Pandemie. Und das ist natürlich für einen Gewinner.
Irgendwann Übernahmekandidat?
Ja, weiß man
von
nicht.
Von Salesforce,
warum soll,
würde ich sagen. CRM, würde es schon Sinn machen, dass du deine Kunden gleich anzoomst.
Ja, das stimmt. Mittlerweile nur 26 Milliarden bewertet. Ist schon heavy. Ich bin gespannt auf die Zahlen, weil hier muss man sich natürlich dann messen lassen mit den starken Zahlen der vorangegangenen Jahre. Insofern wird das wahrscheinlich schwierig. Die Frage ist nur, ist es schon eingepreist oder nicht? Das werden wir sehen. Wir werden davon berichten. Am Dienstag gibt es von NetEase Games, also einem chinesischen Gaming-Hersteller, Zahlen. Dann auch Best Buy wird berichten. Evente. So langsam geht es wieder los. Ich war selber auch in Hamburg zu einer Veranstaltung. War auch mal wieder schön, sich das mal wieder anzuschauen. About You ist mit dabei. Finde ich interessant, wird spannend. Gerade auch im Sinne von Zalando. Mal schauen, wie der E-Commerce so verläuft. Intuit wird am Abend berichten. Da bist du dann wiederum investiert.
See.
Dann die Toll Brothers mit dem Immobiliensektor. Nochmal interessant, wie sie nachlegen. Dann am Mittwoch gibt es Zahlen, die vor allen Dingen auch ein paar Chinesen, die mit dabei sind. Und am Abend dann eben Nvidia. Zum einen, das ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Geschichte. Snowflake wird berichten. Auch das wird dich interessieren und mich interessieren. Die ist nach wie vor auf meiner Watchlist, aber mir fehlt dann noch der Boden. Box wird noch berichten. Dann am Donnerstag die Zahlen von Alibaba. Medtronic wird also auch für uns interessant.
Sind wir auch mit dabei?
Genau, Baidu. Autodesk wird berichten. Und dann am Abend Costco, Workday, VMware, Zscaler, auch da bin ich investiert, und Stepstone.
Wird sehr, sehr interessant.
Ja.
Dividenden gibt es auch. Montag, Deutsche Börse, SAP, 1&1, Apache, Uniper wird bezahlen, Voslo. Dann haben wir am Dienstag die Deutsche Bank, die Telefonica, United Internet, Pfeiffer Vacuum, Amadeus Fire. Mittwoch, BNP Paribas, Eni wird bezahlen, Fastenal, Vonovia wird bezahlen, Cotera wird bezahlen. Erste Sparkassengruppe. SNT. Wen haben wir dann am Donnerstag? Paychecks.
Ja.
Da sind wir auch wieder dabei. Freitag Charles Schwab, Equinor, Starbucks, Eaton. Dann, wen kenne ich hier noch so? St. James Place Wealth Management, Nexstar, Landstar, Basler Versicherung, Timberland Bank, Woodlands Bank. Also viele Banken. Sehr, sehr interessant. Marcel, es war mir eine Freude. War mir ein Vergnügen.
Dass du wieder zurück bist. Ja, weiter so.
Ich freue mich. Ich habe dich und euch alle vermisst. Unterstützt uns super liebend gerne mit einem Like, mit einem Abo auf Instagram, auf YouTube. Folgt uns. Egal, was wir machen, unterstützt uns. Und dann würde ich sagen, mach mal einen Deckel drauf.
Ja.
Und dann bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer und irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.
Die von uns bereitgestellten Inhalte sind keine Handlungsempfehlung, keine Aufforderung zum Kauf, keine Empfehlung für ein Finanzprodukt und keine Anlageberatung. Wir übernehmen keine Garantie, Zusicherung oder sonstige Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Weitere Informationen zu unserem Disclaimer findest du auf www.modernvalueinvesting.de/disclaimer oder auch in den Shownotes.